Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist und zuhörst zu meinem Podcast Der Weg beginnt bei dir.
Liebe Alex, herzlich willkommen in meinem Podcast Der Weg beginnt bei dir. Ich dachte ja tatsächlich nie, dass das wirklich passieren wird. Also du bist ja für mich so ein absoluter Podcast-Star. Insofern fühle ich mich sehr geehrt, dass du heute da bist. Herzlich willkommen. Aber sag doch trotzdem nochmal ganz kurz, wer bist du und was machst du?
Ja, schön, dass ich da sein darf, du Liebe. Ich freue mich total, dass du mich eingeladen hast. Für mich ist es ja immer eine besondere Ehre, in einem Podcast von jemand anderem zu kommen, weil das natürlich ja auch ganz viele Menschen erreicht, die mich vielleicht noch gar nicht kennen. Von daher ist es mir ganz wichtig, das auch so sich mal wieder auszutauschen und immer wieder mal woanders zu Gast zu sein. Ja, wer bin ich? Ich bin Frau Herz, Alexandra. Ich bin jetzt gerade 30. Das wollte ich schon sagen, geworden, aber die Zeit vergeht so schnell, stimmt gar nicht. Ich bin 30, ich bin Mama, ich bin selbstständig, ich bin, ich kreise immer die ganze Zeit, was ist die perfekte Positionierung für mich, was ist so meine Positionierung in einem Satz. Irgendwie verändert sich das immer wieder. Momentan würde ich sagen, ich bin Expertin für intuitives Marketing, Storytelling und emotionalen Markenaufbau, weil meine große Leidenschaft ist es, Dinge sichtbar zu machen. Nicht nur im Innen für uns selbst sichtbar, weil wir da oft auch ganz viel nicht sehen wollen, sondern auch so nach außen. Wie stelle ich mein Business in Farben dar, in Bildsprache, in Emotionen, in einer Website? Wie sieht mein digitales Produkt aus und was brauche ich dafür, um das einzigartig zu machen? Diese Dinge machen wir in meiner kleinen und feinen, naja, so klein sind wir gar nicht mehr, mit 7 Mitarbeitern Agentur sichtbar. Und bin, glaube ich, immer offen für Abenteuer. Ich bin Projektorin im Human Design und mit einer 3-5er-Linie. Das sind ja so diese Abenteuerleute, die alles auch immer selber ausprobieren müssen und gleichzeitig den anderen dann so ganz viele Erfahrungen auch mitgeben können. Und bei mir weiß man immer nicht so genau, was als nächstes passiert. Mal schreibe ich ein Buch, mal mache ich einen Podcast, mal wandere ich aus, mal kriege ich ein Kind. Das bleibt immer offen, aber ja, ist immer total schön, die Menschen mitzunehmen. Schön, dass ich heute da sein darf.
Ja, ich freue mich auch total. Das Sichtbarmachen war ja auch der Grund, wie du in mein Leben gekommen bist. Also ich muss zugeben, ich hatte, bevor ich den Sichtbarmacherkurs bei dir gemacht habe, keine Ahnung, wer die Frau Herz ist, also Asche auf mein Haupt. Und das Schöne, das war so ein bisschen, ich sage immer, der Wink des Schicksals, dass mich der Instagram-Algorithmus ein paar Wochen vorher mit deinem Sichtbarmacherkurs vollgespült hat. Also auch dafür ist dieser Algorithmus manchmal gut, um genau die richtigen Zeichen zur richtigen Zeit ins Leben zu bringen, weil ich habe ja da gerade angefangen, über das Thema Selbstständigkeit nachzudenken. Bei mir heraus aus dem Grund, dass meine offizielle Elternzeit vorbei war, also für mich die gesetzte Elternzeit, weil ich war ja nicht mehr angestellt zu der Zeit und dachte, das ist der ideale Grund, jetzt in das Abenteuer Selbstständigkeit zu starten. Und wie macht man das richtig? Weil ich bin so ein Typ ganz oder gar nicht. Man startet mit so einem Sichtbarmacherkurs. Das war für mich dann in dem Moment so das Zeichen, das zu machen. Habe das Ende 2020 mit dir gemacht. Also du warst für mich so meine Jahresend- und Startbegleitung in die Selbstständigkeit und das als Zweifachmama. Und du bist zu der Zeit relativ frisch Mama geworden und das ist auch der Grund, warum ich dachte, ich lade dich in meinen Podcast ein, weil viele meiner Followerinnen und Hörerinnen genau in diesem Struggle leben. Ich bin Mama, ich gehe arbeiten, ich habe vielleicht noch irgendwas, was in mir schlummert, was da raus will. Und wie kriege ich das alles unter einen Hut? Also wie vereinbare ich das? Und auch, und das ist so meine erste Frage an dich, was verändert denn das Mama-Werden? Also man hört ja ganz viel, so wenn du Mama wirst, dann bleibst du erstmal zu Hause und mit dem Kind kriegen, da hast du eh erstmal ganz andere Interessen. Wie war das denn für dich? Was hat denn für dich so die Schwangerschaft und das Mama-Werden verändert?
Boah, ja, interessante Frage. Also die Schwangerschaft war für mich mega unspektakulär am Anfang. Ich war immer so, boah, ich will einmal in meinem Leben schwanger sein oder vielleicht zweimal, aber ich wollte es unbedingt mal so erleben, wie so im Körper neues Leben wächst. Und ich war relativ unbeeindruckt von den ersten 4 Monaten, dachte mir so, okay, ja, irgendwie habe ich mir das alles viel emotionaler und viel spiritueller auch vorgestellt, dass man da mit seinem Kind so kommuniziert und dass sich das alles so geil anfühlt. Und irgendwie fand ich das alles gar nicht so geil. Erst so mit Ende des 4. Monats kam dann so richtig so auf diese weibliche Lust so zurück, dieses, oh, jetzt habe ich da ein Kind in meinem Bauch und jetzt will ich mich zeigen und jetzt will ich wieder das so spielerisch machen und jetzt will ich irgendwie Babyklamotten kaufen und jetzt finde ich mich cool. Und das hat echt so ein bisschen gedauert. Und danach muss ich sagen, Ja, ich bin dann irgendwie im Ende August war das letztes Jahr, es war super, super heiß zu dieser Zeit, bin da dann Gott sei Dank ziemlich früh Mama geworden. 2 Wochen früher kam der Kleine. Und ich wäre sonst wirklich, glaube ich, echt geplatzt, so viel Wasser, wie ich überall hatte. Und ich muss sagen, jetzt, wenn ich so fast ein Jahr jetzt drauf zurückblicke, muss ich sagen, dass das Mama-Sein vor allem verändert hat, dass die Dinge entschleunigen. Also man wird irgendwie einfach langsamer und gleichzeitig wird man auch bewusster. Oder ich wurde bewusster, weil ich vor allem gemerkt habe, dass dadurch, dass man immer wieder Pausen macht oder einfach auch gebraucht wird oder ja, Dinge mal aus einer anderen Perspektive, wie das sieht, auch mal so seinen eigentlich so seinen festen Standpunkt verlässt und mal so guckt, Mensch, wie fühlt sich das denn jetzt für den Kleinen an oder wie sieht das denn jetzt aus einem anderen Blickwinkel aus, verändert sich natürlich viel und der Horizont wird auch noch mal weiter. Ich muss sagen, bei mir sind diese ganzen überdramatischen Mama-Warnungen ausgeblieben. Also ich höre die zwar immer noch, mir sagt immer jeder, jetzt warte mal, bis der Kleine da ist, dann ging jetzt warte mal, bis die ersten Wochen vorbei sind. Dann war es so, jetzt wart erst mal, bis ein halbes Jahr ist. Naja, richtig schlimm wird es dann, wenn sie krabbeln. Und jetzt irgendwie ist er gerade unten an seinem Wagen da die ersten Schritte gelaufen. Und ich denke mir so, ich warte irgendwie noch, dass es richtig schlimm wird. Manchmal glaube ich auch, die anderen Menschen hoffen, irgendwie mich scheitern zu sehen, damit sie sich selber besser bestätigen können. Es gibt natürlich Phasen, wo ich mir auch denke, boah, ich könnte jetzt gerade an die Wand klatschen und du gehst mir so auf den Sack gerade, weil du irgendwie eben gerade so diese Phase, wenn wir schlafen und er krabbelt jetzt halt schon, der krabbelt dann über das ganze Bett und zieht sich überall hoch und fliegt halt auch mal raus. Wenn wir halt noch schlafen und das sind schon so Phasen, wo ich denke, Alter, jetzt stell dich nicht so an. Und gleichzeitig muss ich aber irgendwie auch sagen, dass es halt irgendwie so ein Riesengeschenk ist, auch das erleben zu dürfen und das zu machen. Also für mich hat Mama sein irgendwie gar nicht so viel verändert, wie alle immer gesagt haben. Ich glaube, das muss man sich auch mal trauen zu sagen. Mein Leben ist gar nicht so viel anders. Und dann kommt halt noch dieser große Aspekt dazu, dass ich glaube, dass ganz viele Mamas, jetzt muss ich wieder aufpassen, wie ich es formuliere, ich bin da manchmal zu direkt, dass sie so krass die Erfüllung darin finden, Kinder zu haben und sagen, das sei der Sinn ihres Lebens, was ja aber schon wieder in das Kind transportiert. Ich habe eine Erwartung zu erfüllen oder ich habe das Bedürfnis meiner Mutter zu stillen. Und das ist bei uns irgendwie echt relativ entspannt, dass ich mir so denke, ja, ich helfe ihm halt, wir geben uns alles, ich bin für ihn da. Ich finde es schön, ihn zu stillen. Das mache ich aber nur so lange, bis er halt selber essen und trinken kann. Und ich glaube, ich würde nie über ihn sagen, dass er jetzt mein Leben vervollständigt hat oder er das Schönste auf der Welt ist und ich ohne das nicht mehr leben könnte. Sondern ich will irgendwie ihn so ohne Druck groß werden lassen. Verstehst du, was ich meine? Das ist irgendwie super schwierig zu erklären.
Doch, verstehe ich total. Also, was ich das Gefühl habe, weil das auch bei uns, bevor wir Kinder gekriegt haben, lange ein Thema war, ist so dieses, was ist der richtige Zeitpunkt? Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele ein Kind kriegen zu einem Zeitpunkt, wo sie in ihrem eigenen Leben noch nicht ganz rund sind. Also, so beschreibe ich das immer. Wo viele Themen bei sich selber noch offen sind und dann passt vielleicht manchmal das Stadium, in dem dein Baby gerade ist, nicht unbedingt zu deinem eigenen Lebenszyklus. Und dann kommen vielleicht oft diese Themen hoch, wo du sagst, boah, keine Ahnung, jetzt sitze ich hier 6 Stunden am Sofa und still nur, weil eigentlich würde ich gern was anderes machen. Wenn du aber in der Phase bist, wo du sagst, ich kann mich auf das Kind einlassen, weil ich habe für mich schon meine Bucketlist so weit abgehakt und darf jetzt einfach auch meine Zeit lang genießen, dass mein Rhythmus so läuft, wie er eben läuft. Dann bist halt mal diesen einen Tag 6 Stunden am Sofa und hast halt nichts anderes geschafft als stillen, aber dann war das eben auch schön. So, also habe ich das zumindest in Erinnerung, dass ich nie so dieses Gefühl hatte, ich müsste jetzt eigentlich was anderes machen und habe deswegen das Gefühl, mein Baby passt da gerade nicht rein, weil ich alles zu der Zeit zulasse, wo es eben kommt und dann kommt diese Veränderung nicht so krass. Also ich kann das unterschreiben, was du gerade gesagt hast, mit dem, ja, jetzt wart mal, bis sie eins werden. Und dann bei mir kommt jetzt wart mal, bis sie in die Schule kommen, ja. Und dann wart halt mal, bis sie anfangen, Fahrrad zu fahren. Und dann wart mal, bis das passiert. Und wenn du einfach zulässt, dass das Kind sich in seiner Geschwindigkeit entwickelt und es halt immer in dein Leben passt, weil es nichts mit nichts anderem interferiert irgendwie, dann kommt dieser Stressmoment nicht. Also zumindest ist er bei mir auch noch nicht gekommen. Und natürlich habe ich auch Tage, wo ich mir denke, also Kopfschuss. Aber die Tage habe ich auch mit anderen Themen. Also die habe ich nicht nur mit meinen Kindern. Ich habe auch mit meinem Partner einen Tag, wo ich denke, Kopfschuss. Ja, also das ist, glaube ich, in unserem Leben normal, dass du in allen Themen mal an so einen Punkt kommst, wo du sagst, okay, jetzt ist es ein bisschen too much. Und dann geht es aber auch wieder.
Ich finde ja auch, diese Schwankungen machen es ja auch. Also wir wollen ja auch nicht alle, dass es immer gleich ist. Wir wollen ja, dass es einfach mal richtig krass ist und dann mal wieder irgendwie auch scheiße ist. Weil ich sage immer irgendwie, wenn es halt mal scheiße ist, dann wird man wieder wachgerüttelt und will auch vielleicht manche Dinge ändern oder Konzepte, die man sich so gemacht hat. Und dann ist es ja irgendwie auch wieder, wenn es wieder richtig geil ist, wenn man es ja auch einfach mal genießen und weiß, auf das wieder Phasen kommen, wo es anstrengend ist. Ich meine, wenn ich die Wahl hätte, mein Leben mit Höhen und Tiefen zu leben oder immer konstant, würde ich definitiv erstes nehmen.
Ja, vor allem wir sind ja auch nicht immer gleich. Also ich habe ja per se auch Tage, wo ich aufstehe und fühle mich grandios und habe Tage, wo ich aufstehe und denke, es ist alles ohne dass da irgendein Hintergrund dabei ist, weil halt einfach mein Zyklus anders ist, weil mein Lebensrhythmus anders ist. Also es hat ja auch da einfach dein persönlicher Einfluss drauf, wie dein Tag läuft, wie dein Gegenüber dich wahrnimmt. Ja. Und ich finde, die Kinder spüren das auch extrem, ob du selber gut drauf bist, ob du selber gestresst bist. Deswegen, ich sage auch immer so, entspannte Eltern machen auch entspannte Kinder, weil das sich einfach unterschwellig immer überträgt. Also zumindest ist das meine Wahrnehmung.
Ja, voll.
Würdest du sagen, du bist durchs Mama-Werden effizienter geworden in dem, was du machst?
Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen kompakter. Also ich bin schon immer sehr multitaskingfähig. Aber ich glaube, ich bin wahrscheinlich echt effizienter. Das ist eine schöne Erkenntnis, die du mir da gerade geschenkt hast. Aber auch effektiver im Sein. Also ich bin auch einfach, wie soll ich das sagen? Also wenn ich jetzt arbeite, bin ich natürlich super schnell auch im Umsetzen. Aber nicht, weil ich weiß, dass ich jetzt irgendwie nur dieses Zeitfenster habe. Aber ich bin irgendwie schon schneller im Flow, weil ich wahrscheinlich vorher wieder so lange was anderes gemacht habe. Weißt du, wenn ich jetzt irgendwie eine Stunde spazieren gehe und denke, boah, jetzt bin ich voll in meinem Sein und im Fühlen und schon in der Natur und das Kind und lass uns an jedem Busch anhalten, wo du irgendwie große Augen bekommst, ja, dann bin ich natürlich da ja auch sehr effizient in dem, was ich tue und sehr, ich meine, weißt du, lösungsorientiert, bedürfnisorientiert. Und wenn ich dann natürlich danach wieder an den Rechner gehe, habe ich halt auch wieder, wo wir gerade schon so über das Pendeln gesprochen haben, natürlich auch wieder den Switch, jetzt richtig krass aus dem Business zu machen. Und ganz ehrlich, ich sitze auch manchmal am Rechner bis spät in die Nacht und dann geht's Babyphone an und ich denke mir, ach krass, ich habe ja auch noch ein Kind. Also bei mir ist es auch nicht so, dass ich dann permanent durchgängig da drauf so fixiert bin. Ich habe immer noch Momente, wo ich ihn anschaue und mir denke, krass, du bist echt mein Kind. Also ich kann das immer noch nicht glauben. Wenn du jetzt morgen weg wärst, würde ich mir denken, hey, war das nur ein Traum oder sowas? Also es ist so crazy, weil man sich, glaube ich, an dieses Wunder gar nicht so gewöhnt, auch dass man so feststellt, ey, du warst mal in meinem Bauch. Und das muss ich sagen, das kam jetzt echt mit der Zeit auch nochmal ganz anders. Ich habe immer gedacht, das gehört eher so in die ersten Monate, aber eigentlich schwingt das immer noch so mit. Und das finde ich total schön, ja. Und effizient bin ich auch vor allem so im Haushalt geworden. Ich finde es einfach schön, auch rumwuseln zu können. Ich finde es irgendwie schön, auch nur Mama zu sein. Ich finde es schön, stundenlang Babyklamotten zu sortieren. Ich finde es total schön, irgendwie Sachen einzuräumen und rumzuräumen und umzubauen. Und ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube, es ändert sich viel so an dieser Energie und auch an der Absicht, mit der man Dinge tut. Ich habe das Gefühl, dass gerade so Haushaltssachen habe ich früher immer so gemacht, damit sie halt gemacht sind. Und jetzt mache ich die wirklich mit diesem Fokus auf dieses Wohlbefinden für die ganze Familie. Und das finde ich schon schön.
Voll schön, wie du das sagst, ja. Ich finde auch dieses Thema, was du gerade angesprochen hast, dass man so auf sein Kind schaut und denkt, boah krass, du warst mal in meinem Bauch. Meine Empfindung ist, es wird eher noch stärker, je größer sie werden. Also ich finde, als Baby hat man das noch ein bisschen realer auf dem Schirm, auch weil der eigene Körper das noch ein bisschen eher widerspiegelt. Also ich finde, gerade so in der Zeit, in der man auch noch stillt, ist diese Beziehung zu dem Baby, weil es einfach gefühlt auch noch ein Baby ist, irgendwie näher und intensiver in dem Moment, wo sie größer werden, hat man diesen Blick von außen viel stärker, weil man einfach nicht mehr so nah dran ist. Und ich habe das jetzt gerade, meine Große wird jetzt eine Vorschülerin, also sie wird jetzt 5 im August, wo ich das erste Mal so ganz krass denke, wow, du bist echt ein Teil von mir und aus mir gekommen, weil ich so viele Charakterzüge jetzt auch entdecke. Also auch so die Art, wie sie spricht oder wenn du jetzt merkst, wie sie anfängt, irgendwie Dinge zu lernen, wo du so viel von dir selber wiedererkennst, was du in dieser Babyzeit nicht so stark hast. Mhm. Und dann kommt dieser Blick noch viel mehr auf dieses Wahnsinn, du hast da echt so einen Mensch geboren und gleichzeitig dann auch zu entdecken, wie individuell sie als Person ist und in ihrer Persönlichkeit sich auch ganz individuell entwickelt, finde ich so eine krass spannende Phase jetzt auch. Also das einfach mal von außen zu beobachten. Und ich habe das immer gehört, so aus diesen Babyjahren, so weißt du, dass du daneben sitzt und schaust dein schlafendes Baby an und bist so emotional. Ich habe das jetzt ganz extrem, wenn meine Große schläft, wo ich mir denke, so wow, du bist schon echt so, so ein ganzer Mensch einfach. Und ja. Ich habe dich gemacht. Also das ist einfach unglaublich, jetzt zu sehen. Deswegen kann ich das gut nachfühlen. Und mit dem, ich finde, du wirst effizienter als Mama, weil du auch viel stärker priorisieren lernst. Und mir hat es viel geholfen, auch Themen leichter loszulassen. Also wirklich auch zu realisieren, was ist für mich denn wirklich wichtig und was ist für meine Familie wichtig. Und was nicht wichtig ist, wird einfach losgelassen. Und dadurch wird es einfach auch leichter, in der Zeit zu entscheiden, was mache ich denn wirklich und was mache ich nicht. Und wie du auch gesagt hast, und wenn ich es mache, dann mit vollem Fokus.
Ja, voll.
Ja. Würdest du sagen, so in der Zeit, wenn du jetzt so ein Jahr zurückblickst und in der Entwicklung, hat sich auch viel für dich in deinem Business verändert?
Also ich habe letztes Jahr um die Zeit sehr viele große Entscheidungen getroffen. Ich habe mich an einer Weiterbildung oder ich habe mir eine Mentorin gesucht, die mich seit letztem Jahr Juli jetzt für ein Jahr begleitet. Und das war sehr interessant, auch die Entscheidung zu sagen, ich mache das jetzt gezielt vor der Schwangerschaft, auch übers Wochenbett. Wir haben da zwar Pause gemacht, aber für mich war das ein sehr interessanter Prozess, auch wirklich zu sagen, nicht, ach, jetzt kriegst du erstmal ein Kind, sondern zu sagen, Mensch, jetzt legst du schon mal die Grundsteine, dass du da gefestigt dranbleibst. Und das war sehr viel stille Arbeit, sehr viel in Frieden sein, sehr viel, wirklich Persönlichkeitsentwicklung und gar nicht so diese Business-Komponente, wie ich sie eigentlich gedacht hatte in dem Mentoring, das fand ich ganz schön. Und dann habe ich mich entschieden, Mitte letzten Jahres eben nochmal zwei Mitarbeiter einzustellen oder zu beschäftigen, weil ich echt gemerkt habe, die Dinge, die mir einfach so viel Zeit fressen und die ich einfach auch nicht gerne mache, die kann auch einfach jemand anders machen. Ich habe meine E-Mails outgesourced und wir haben uns jemanden für den Designbereich dazu geholt, dass diese Dinge nicht mehr alle so an mir hängen bleiben. Und das waren schon so Entscheidungen, wo ich gemerkt habe, die hat mein Business halt schon krass nochmal skaliert, sag ich mal. Wir denken immer, es ist irgendwie blöd, wenn wir was abgeben oder denken so, vielleicht ist es irgendwie nicht richtig, das jetzt jemand anderen machen zu lassen, haben wir auch ganz oft Angst, nicht den richtigen zu finden oder irgendwie, dass es dann nicht passt oder dass wir zu viel Geld verlieren. Und ich muss sagen, dass jede Investition in mein Business sich eigentlich zwei- oder dreifach danach ausgezahlt hat, weil dieses Entscheiden, Dinge nicht mehr zu tun, macht ja so viel Platz für Neues. Und dieser Platz mit Neues wurde natürlich erstmal durch Wochenbett und Geburt und Heilung und Stillen und so Mama sein gefüllt. Und dann aber, als sich das auch so mehr normalisiert hat in meinem Arbeitstag oder in meinem Alltag, habe ich so gemerkt, Mensch, jetzt ist wieder ganz neuer Platz für anderes. Und das ist schön, weil ich da auch gemerkt habe, ich wurde noch intuitiver, seit ich Mama bin und dann auch mal irgendwie so spontan gesagt habe, das Produkt lassen wir jetzt sein, das passt gar nicht mehr zu uns. Oder boah, bei dem Kurs habe ich jetzt das Bedürfnis, irgendwie noch tiefer zu gehen und noch mehr zu machen. Und für mich war das so ein Wandel sozusagen, ich prüfe nochmal, ob mir das Alte eigentlich noch dient. Weil ich habe mich natürlich in meiner Rolle als Frau jetzt auch verändert. Und dann darf ich auch schauen, ob ich noch so hinter denen stehen kann, die wir jetzt, keine Ahnung, Produkte im Shop oder alte Kurse, die es noch gab oder so. Und habe dann gemerkt, ich darf mich wieder so ein bisschen mehr verändern. Und ich war ja vorher so ein bisschen stärker auf den Selbstliebe-Bereich spezialisiert, weil ich ja diesen Spiegel-Bestseller geschrieben habe und da einfach über Selbstliebe und Persönlichkeitsentwicklung so meine Community eigentlich hatte und habe durch die Schwangerschaft gemerkt, nee, ich will eigentlich schon wieder Hardcore-Business machen. Und Hardcore klingt jetzt so hart, weil das diese sanfte Art mit diesem Mom-Life, mit dieser Intuition und dass Marketing auch leicht sein darf und dass es spielerisch ist und dass ich vor allem erfolgreich bin, wenn ich mich um mich selber kümmere. Und das fand ich schon spannend, wie mein Business da irgendwie so still gewachsen ist. Ich bin als Frau gewachsen und mein Business hat sich irgendwie mittransformiert. Und das war eine sehr, sehr, sehr schöne Beobachtung.
Das war auch meine Empfindung. Also ich kann das nur wiedergeben aus dem Sichtbarmacherkurs, was waren es, knapp 3 Monate, die du uns da begleitet hast in der Gruppe, also abgesehen davon, dass dieser Sichtbarmacherkurs für mich das absolute zündende Erlebnis war, in die Selbstständigkeit zu starten, habe ich das so stark wahrgenommen, wie unglaublich kraftvoll du dieses Seminar gemacht hast und so viel von deiner Energie, die ja mit einem kleinen Baby jetzt auch irgendwo geteilt ist, in dieses Seminar gesteckt hast und es mitgegeben hast. Und ich glaube, das ist auch was, wovon wir alle in diesem Kurs so unglaublich profitiert haben, einfach zu sehen, dass es eben geht. Also, dass man sich nicht entscheiden muss zwischen Mama sein und selbstständig sein und Business aufbauen oder einfach auch erfolgreich sein. Also egal, kann ja auch in einem Angestelltenverhältnis sein. Also, dass es wirklich funktioniert, zu sagen, ich kann meinen Fokus auf alles legen. Also sagt ja immer jeder diesen Spruch, du kannst nicht alles haben. Ich sage immer, nee, du kannst schon alles haben. Du musst dich nur richtig aufstellen und wirklich wissen, was du möchtest. Also das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt, den ich auch viel in meinen Coachings mitgebe, zu sagen, brich doch erstmal runter, was willst du denn wirklich? Und wenn du dann weißt, was du wirklich willst, dann einen Weg zu finden, das auch alles machen zu können. Aber deswegen mal Hand aufs Herz, wie organisierst du dich denn? Also wie machst du das denn alles?
Oh Gott, das darf keiner wissen. Das müssen wir rausschneiden. Ich bin der unorganisierteste, chaotischste Mensch überhaupt auf der ganzen Welt. Bei mir läuft alles zu 100% spontan, also alles. Ich habe zwei ganz, ganz, ganz große Unterstützungen. Das ist einmal mein Partner, der eben auch zu Hause ist. Er war jetzt ein Jahr in Elternzeit. Wir haben in der Elternzeit einfach gemerkt, dass Selbstständigkeit viel geiler für uns zusammen ist und er jetzt auch in die Selbstständigkeit geht. Und das ist natürlich eine Riesenentlastung, weil zum Beispiel jetzt ist ganz einfach, kann ich einfach den Kleinen kurz ihm geben. Und dann meine Mama, die einfach ihn ganz oft nimmt auch und die uns sehr, sehr, sehr viel unterstützt. Und da muss ich aber auch sagen, weil ich immer dachte, ah ja, das ist ja so besonders und so geil ist es auch. Aber, ganz wichtig, es ist auch eine Entscheidung, das zu tun. Und ich habe ganz viele Mamas in meinem Umfeld, die ihr Kind auf gar keinen Fall 6 oder 7 Stunden zur Oma geben würden oder die da ganz ängstlich sind, das wegzugeben. Da darf natürlich jeder immer auf seinen eigenen Impuls hören und gar nicht auf Vorurteile oder das Werten, wie es andere Mamas machen. Und für mich war das aber super selbstverständlich. Ich glaube, als der Henry, weiß ich nicht, 2 Wochen alt war oder so, kam meine Mama schon hierher. Wir wohnen ja mitten in der Stadt und ist mit dem Kinderwagen einfach in der Fußgängerzone auf und ab gefahren. Ja? Und wenn halt was war, oder war ja nichts, aber wenn was gewesen wäre, wäre sie halt immer irgendwie in 500 Metern zu Hause gewesen. Und da haben wir schon sehr früh auch gelernt, abzugeben oder zu teilen, auch diese Liebe und diese Freude mit ihm zu teilen. Und ich finde es jetzt total schön, es ist Dienstag, es ist immer Henry-Oma-Tag und dann holt sie ihn ab und hat sich jetzt Hühner im Garten gemacht und Henry ist da voll in seinem Paradies und da ist er dann manchmal auch einfach 7 Stunden. Ich stille ja viel weniger jetzt und das ist alles total möglich und das war für uns irgendwie natürlich auch eine Entlastung und gleich auch von Anfang an wieder dieses, hey, wir haben jetzt Paarzeit zusammen, ja, also seit Woche 2 irgendwie hatten wir halt auch schon Stunden ohne den Kleinen und das hat uns natürlich auch wieder total gut getan. Das sind schon so in der, so wie wir uns strukturieren, so die größten Entlastungen, dass wenn ich jetzt auch weiß, wir hatten jetzt Teamtage, dann kann ich meiner Mama sagen, ey, kannst du ihn nehmen oder so, sie ist auch selbstständig und kannst dich das dann gut schieben. Und dann, glaube ich, ist Struktur, also mir ist einfach wichtig, lang zu schlafen. Also von daher weiß Henry, vor 9 Uhr passiert bei uns gar nichts. Also eigentlich war es immer 10, aber ich habe mich jetzt schon auf 9 drunter handeln lassen. Das heißt, er geht halt auch spät ins Bett. Also so von 9, vor 21 Uhr geht er eigentlich nie ins Bett. Viele sagen dann so, ja, du musst das Kind doch in den Rhythmus drängen. Dann denke ich immer, wir haben auch einen Rhythmus, aber der ist halt einfach mal 2 Stunden verschoben, weil die Leute dann sagen, Gott, um 21 Uhr, da wird meiner durchdrehen. Sage ich, ja, aber wenn deiner morgens um 7 ausgeschlafen auf der Matte steht, braucht der Henry halt noch 2 Stunden. Und von daher, glaube ich, darf man sich da gar nicht so viel reinreden lassen. Und wir nehmen ihn halt überall mit hin, wir machen halt alles. Wir waren dieses Jahr auf den Malediven, wir waren in Dubai, wir fliegen, wir fahren. Ich bin mit ihm, glaube ich, da war 2 Monate alt, nach Hamburg gefahren mit dem Auto und wir sind schon zugefahren. Wir wollen ihm halt auch zeigen, dass das Leben einfach vielschichtig sein kann und dass es einfach einfach ist. Und ich sage so, jedes 10. Mal ist es vielleicht ein bisschen anstrengend, dass man sich denkt, so, Gott, dann bin ich jetzt mit Zug gefahren, Auto wäre so viel einfacher oder halt auch andersrum. Aber es ist irgendwie okay und man ruft sich da so ein. Und ich glaube, das Schlimmste, was einfach passieren kann, ist, dass die Leute einem die ganze Zeit irgendwie Angst machen und dann so zu sagen, ja, und dann, wenn er läuft, dann ist er nicht mehr so einfach. Oder ich habe neulich gesagt, ach, voll schön, wenn er jetzt schon manchmal so Mama flüstert. Ja, warte mal, in ein paar Monaten wirst du dir wünschen, er hätte das Wort nie gelernt. Und dann denke ich, kann sein, aber freu dich doch für jetzt mit dem Moment. Du weißt doch, wie es war, als es bei dir so war, dass es das erste Mal passiert ist. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, wo wir oft so Angst haben und dann eben nicht unsere eigenen Dinge tun, nicht unsere eigene Struktur haben, nicht in unserem Biorhythmus leben, nicht intuitiv auf das hören, was wir eigentlich machen wollen, sondern immer irgendwie denken, oh je, was denken denn jetzt die anderen? Und gerade wenn Großeltern dann irgendwie reinreden oder wenn irgendwie Freundinnen dann sagen, das kannst du fein nicht machen, Ich finde, man pendelt sich da irgendwie immer dann halt schon so rein. Und manchmal ist es inspirierend. Ich war jetzt bei meiner besten Freundin, der Kleine ist 2 Monate jünger. Da sieht man dann auch so Sachen, wo man so denkt, ach geil, das könnte ich auch mal wieder machen. Schön, dass es jetzt in meinem Feld ist. Das hätte ich vorher gar nicht so wahrgenommen. Und von daher glaube ich, ist es, für mich ist Struktur immer irgendwas, was ich mir einbilde. Ich organisiere mich irgendwie immer genau in dem Moment. Aber es passiert auch super oft, dass wir schnell für ein Eis in die Stadt gehen und ich dann sage, hast du ein Spielzeug dabei? Nee, ist oben. Haben wir Windeln? Ach nee, komm, das geht jetzt schon. Haben wir was zu trinken? Ja, okay, ich gehe nochmal kurz hoch, weißt du? Also ich habe nie meinen fertig gepackten Rucksack, mit dem ich dann irgendwie lostiger und das ist auch okay. Für irgendwie irgendwo fliegt dann immer schon nochmal eine Windel rum, wenn man eine braucht. Man muss die sich nur gut aufteilen. Ne? Ich habe die halt im Auto und mal in der Handtasche, mal im Wohnzimmer und neben dem Bett und ja, da geht das schon.
Viel davon ist auch einfach Mindset-Sache. Ich sag immer, und das gilt bei ganz vielen Themen, sobald ich meine Kreditkarte dabei habe, kann ich alles kaufen. Also egal, was ich vergessen habe, in Deutschland sowieso. Und was du gerade gesagt hast mit dem, ja, das kannst du doch nicht machen, wie dein Umfeld dich da beeinflusst, habe ich auch eine spannende Erfahrung dazu gemacht, weil meine große Tochter ist ja in Shanghai geboren und das Leben da ist einfach komplett anders von Tag 1 weg, weil in Shanghai ist es zum Beispiel normal, dass wenn du eine Wohnung mietest, du die immer mit einer Reinigungskraft bekommst. Das ist einfach so. So schaffen die halt Arbeitsplätze. Ja, du kannst keine Wohnung ohne Putzfrau mieten, weil diese Putzfrau damit einfach einen Job hat. Und wenn du sie nicht möchtest, dann sitzt die auf der Straße. Also überlegst du dir gut, ob du nicht eine Putzfrau nimmst, selbst wenn du selber, und ich war früher so ein Mensch, der gesagt hat, oh, eine Putzfrau, Ich habe dann immer angefangen, bevor die kam, noch aufzuräumen oder meine Wäsche wegzuräumen, bis du dich daran gewöhnt hast, dass das einfach ein Teil deines Lebens ist, weil in diesem Kulturkreis ist es einfach normal und dann merkst du ganz schnell, boah krass, was ist das eigentlich für eine Hilfe, wenn ich mich darauf einlasse. Und beim Kinderkriegen ist es das Gleiche, du kriegst in Shanghai kein Kind ohne Kindermädchen. Also du kriegst ein Kind und es ist einfach normal, dass jeder Unterstützung hat. Weil bei den Chinesen ist es ja so, dass grundsätzlich die Großeltern die Kinder aufziehen, weil die Mamas ja nach 8 Wochen sofort wieder Vollzeit arbeiten gehen. Und wenn du eben keine Großeltern vor Ort hast, dann kriegst du halt ein Kindermädchen. Und das ist gar nicht so, dass du dich da groß anstrengen musst, um eins zu finden, sondern du hast schon in deinem Umfeld Leute, die sagen, ach du, meine wird gerade frei, weil meine Kinder sind jetzt dann aus dem Haus, übernimm die doch. Und dann hast du praktisch schon mit Ende der Schwangerschaft eigentlich dein Kindermädchen, die dich dann in einem Stundenumfang unterstützt, wie du das möchtest. Manche ziehen bei dir zu Hause ein, weil die Wohnungen in Shanghai haben halt alle noch so ein Haushälterkämmerchen, sage ich jetzt mal. Und in unserem Fall war die halt 2 Tage die Woche da und von Anfang an auch schon mal abends. Also ich bin aus dem Krankenhaus nach Hause gekommen, nach meinem Kaiserschnitt am Tag, weiß ich nicht mehr, 5, glaube ich. Und nach 2 Wochen waren mein Mann und ich das erste Mal alleine abends ums Eck für 45 Minuten was trinken. Weil einfach klar war, in 45 Minuten kann nichts passieren, das Baby schläft, es ist gestillt, es ist satt und dann hast du das erste Mal wieder dieses Erlebnis, zu zweit was machen zu können, trotz Baby und es ist normal. Und keiner sagt dir, oh Gott, echt jetzt, lässt du dein Kind allein bei der, das ist doch eine Fremde und so, weil es einfach für jeden normal ist. Und nach 6 Wochen sind wir das erste Mal mit unserer Tochter nach Deutschland geflogen. Und dann auch alle hier in Deutschland so, oh Gott, und wie kannst du mit diesem Baby in den Flieger steigen? Und die brüllt bestimmt wie ein 10-Stunden-Flug. In Shanghai war das von Anfang an, ah, das ist alles entspannt, Babys im Flieger, die schlafen und hol dir dieses Bassinet und dann ist alles gut. Und auch wenn das Baby nicht im Bassinet liegt, hast du Platz für deine Wickeltasche. So. Also das ist so ein krasser Unterschied der Ansichtssache. Ja? In einem Kulturkreis ist es normal, dass dein Kind überall dabei ist, alles mitmacht, was du machst. Und aber im Gegenzug auch sofort einfach eine andere Person hat, die zu deinem engeren Umfeld dazugehört, die sich um dieses Kind kümmert. Es ist so spannend auch zu sehen, in welchem Umfeld du groß wirst oder du Mama wirst, wie unterschiedlich das auch ist, was für dich normal ist und was nicht. Und so haben wir zum Beispiel nie hinterfragt, ob man mit einem Baby lange fliegen kann, weil das einfach jeder macht. Und weil halt du halt von Shanghai nach Deutschland, das ist halt ein 10-Stunden-Flug, dagegen kann man nichts tun. Ja. Und dann war meine Große im ersten Jahr so viel im Flieger gesessen, wie mancher Deutsche wahrscheinlich sein ganzes Leben nicht. Und sie hat es genossen. Ja. Und heute sagt die ganz oft, wann fliegen wir endlich wieder, weil das für sie einfach ein ganz normaler Teil ihres Lebens ist. Oder auch so andere Kulturen kennenzulernen und offen zu sein für andere Gesichter und andere Menschen und andere Sprachen. weil sie einfach in diesem Umfeld aufgewachsen ist und für sie das eher unnormal ist, irgendwie immer das Gleiche zu machen und immer die gleichen Leute zu sehen. Und das finde ich total spannend, auch da wirklich auf seine Intuition zu hören und zu sagen, nö, für mich fühlt sich's richtig an, das Baby in den Flieger zu setzen, in Zug, ins Auto oder auch, weiß ich nicht, wir haben zum Beispiel nie hinten gesessen bei den Kindern. Ja, das war von Anfang an so, dass wir trotzdem vorne im Auto sitzen, dass wir trotzdem unsere Musik hören und nicht von Anfang an irgendwie eine Kinder-CD im Auto hatten oder sowas.
Also wir hören den ganzen Tag, wir hören den ganzen Tag Elektro, weil das ist irgendwie mit einem geilen Bass und das ist irgendwie, er feiert das total, wir stehen halt total drauf und ich sitze immer vorne. Also das wollen wir auch von Anfang an, mehr gleich gesagt, wir machen das irgendwie ganz easy, das ist einfach, ja, dass ich mich immer, ich kann, weißt du, das Ding ist, ich habe halt auch keine Angst zu scheitern oder nach außen hin als gescheitert dazustehen und wenn ich irgendwie in einem halben Jahr sage, pass auf, ich sitze halt immer beim Hinten, dann ist es halt auch okay, weil ich darf mich halt immer wieder umentscheiden, aber ich glaube einfach, dass wir gelernt haben, diese Entscheidungen so frei zu treffen und gelernt haben, uns auch umzuentscheiden, weil wir entweder Angst haben zu scheitern und jemand anders verurteilt oder weil wir uns im Vorfeld schon so viel Gedanken drüber machen, was andere drüber denken, dass wir gar nicht zu unserer Intuition kommen können.
Ich sag auch mal, go with the flow und was sich für dich gut anfühlt, ist immer richtig. Also, oder was sich auch für dein Kind gut anfühlt. Also ich glaube, wenn man da wirklich in sich reinhört und dann auch mal Dinge ausprobiert, und klar, wir haben auch Sachen, die haben wir probiert und haben gesagt, nee, okay, also wir sind mit den Kindern tagsüber mal in die Toskana gefahren, das sind halt irgendwie 8 Stunden Fahrt mit 2 wache Kinder im Auto, das war Kopfschmerz, das war Katastrophe. Ja, dann machst du das halt einmal, stellst fest, nee, das war nicht die richtige Entscheidung. Jetzt sind wir mit dem Auto nach Italien gefahren, 7 Stunden, haben gesagt, okay, wir fahren halt um 4 Uhr morgens los und dann pennen die Kinder noch 3 Stunden und dann war es tiefenentspannt. Also auch, wie du sagst, einfach mal Dinge zu probieren und zu sagen, okay, eins funktioniert gut und das andere nicht und im nächsten Urlaub kann es wieder ganz anders sein. Also das entwickelt sich auch so unterschiedlich natürlich mit dem Alter der Kinder,
ja, total.
Weil die Bedürfnisse auch anders werden, ganz klar, ja. Apropos Alter der Kinder und Betreuung, wie ist denn euer Plan so für die Zukunft?
Boah, ja, ich bin irgendwie so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich finde die Gedanken von dem Au-pair eigentlich ganz cool. Aber ich kann es absolut überhaupt nicht haben, wenn jemand bei uns im Haus wohnt. Also wir sind halt schon mal bis nachts um 4 wach und hören auch irgendwie unsere Tomorrowland-Musik auf Anschlag. Da, glaube ich, möchte ich das nicht, dass jemand irgendwie so nah an uns dran ist. Und ja, ich habe mich eigentlich entschieden, den Henry nicht in Fremdbetreuung zu tun, bevor er selbst nicht kommunizieren kann, also dass nicht irgendwie da was komisch ist und er kann es mir nicht sagen oder er kann es mir nicht zeigen, dass er auch das mit den Reizen gar nicht so versteht. Jetzt ist es ja so, dass wir ab Oktober in Dubai wohnen und da die Kitas halt so ein bisschen anders sind als hier. Also es ist da ganz crazy, was es da alles gibt und was man alles hat mit Videoüberwachung und mit App, wo man dann genau nachschauen kann, was hat das Kind gemalt, was hat es gegessen, wann war es auf Toilette und so. Und dadurch, dass das wirklich 2 Stockwerke unter unserer Wohnung ist, die Kita, hätte ich da, glaube ich, weniger jetzt ein Thema mit, wenn ich sage, ich kann ihn da mal irgendwie 4 Stunden hingeben und er ist da irgendwie in seiner Gruppe und ich bin auch irgendwie in der Nähe. Oder natürlich jetzt in Dubai, wenn wir das dann einfach eine Nanny holen für gewisse Stunden einfach, dass wir sagen, Mensch, jetzt haben wir mal jemanden, der irgendwie nachmittags mal 4-5 Stunden kommt oder mit ihm hier spielt oder auf den Spielplatz geht. Unten ist ein ganz großer Wasserspielplatz. Ich glaube, da werden wir auch viel Zeit verbringen. Und ja, wir haben auch Freunde, die uns besuchen kommen und meine Mama, die immer wieder mal vorbeischaut. Und das ist natürlich schon genial, wenn er dann auch so beschäftigt ist. Also das ist auch was, wo ich am Anfang so voll dagegen war und was sich jetzt auch so verändert hat. Und ich dann auch irgendwie es gut finde, dass ich mich nochmal umentscheide und einfach auch schaue, wie er reagiert. Ich glaube, was ich mir wirklich nie vornehme, ist Konzepte zu machen, in die er dann zu passen hat. Genauso, das ist so geil. Ne? Jeder hat mich dann so nach dem 3. Monat mich gefragt, und wie lange stillst du? Und dann denke ich, hä, das ist so, das, woher soll ich das denn wissen? Also, was soll ich mir denn jetzt schon Gedanken darüber machen? Dass ich, ne, mit 6 Monaten will ich abgestillt haben. So, was für ein Schwachsinn irgendwie. Entweder das Kind stellt sich vielleicht mit 4 Monaten schon selber ab oder du stillst halt doch noch ein Jahr, weil das ist halt in dem Moment so. Und das finde ich auch immer so krass, dass wir uns irgendwie so Pläne konzipieren für irgendwas, wie es dann passen soll. Und ich aber wirklich gemerkt habe, nee, ich lasse ihm da auch die Entscheidung. Ich mute ihm das auch zu, dass er mir sagen darf, wann es für ihn genug mit dem Stillen ist. Und ich mute ihm zu, dass er mir spiegelt, wenn ihm das gar nicht taugt mit der Betreuung. Von daher bin ich da relativ entspannt und schau mal, was auf uns zukommt.
Ja, vor allem das Schöne ist, egal was du vorher planst, für das Außen kannst du es eh nicht richtig machen. Also stillst du kurz, ist es falsch, stillst du lang, ist es falsch, stillst du gar nicht, ist es sowieso falsch, probierst du zu stillen und es klappt nicht, lag es eh an dir. Also es ist ja wurscht, was du machst, für das Außen machst du es eh falsch und für dich selber kann es nur der richtige Weg sein, solange es sich gut anfühlt. Also gerade stillen ist ja so ein unglaubliches Thema hier auch. Weil auf der einen Seite werden wir ja nicht darauf vorbereitet, weil unsere Gesellschaft ja nicht stillfähig ist. Also für uns ist Stillen ja nichts Intuitives, Normales, wenn wir Mama werden, weil wir das in unserem Alltag ja nicht erleben. Also rauchende Menschen in unserem Umfeld sind total normal, weil die sehen wir einfach immer. Aber stillende Mütter sind nicht normal, weil die sehen wir nicht. Also als Kinder ist es für uns ja nicht normal gewesen, durch die Stadt zu laufen und irgendwo unterm Baum im Schatten sitzt eine Mama und stillt. Das ist kein normales Bild gewesen. Und so ist es für uns ja auch was, wo wir vielleicht im ersten Moment gar nicht wissen, wie unsere Intuition uns wirklich leiten wird, weil wir erstmal in diese Situation reinwachsen. Und wie du sagst, das Kind hat seine Bedürfnisse und wird sich melden. Und es wird sich sehr ausdrücklich melden, wenn es keine Lust mehr hat. Also zumindest ist das meine Erfahrung. Wenn die lieber das Essen nehmen, was da am Tisch liegt, dann sagen die das ganz klar, selbst wenn sie noch nicht sprechen können. Und wenn dann aber der Moment kommt, wo er Schwierigkeiten hat, runterzufahren, weil der Tag vielleicht einfach viel war, dann kommt er schon wieder an die Brust, wenn er das will, solange man das zulässt. Aber wenn der Moment kommt, wo du für dich auch sagst, so, und jetzt ist einfach irgendwann gut, jetzt hätte ich gern meinen Körper wieder komplett für mich, dann ist es auch gut. Also einfach in sich zu hören, zu schauen, wie reagiert mein Kind. Und auch mit der Betreuung, ich denke genau das, was du sagst, er wird ausdrücken können, ob er da Spaß hat oder ob er da keinen Spaß hat. Und wenn er Spaß hat, dann ist doch perfekt. Und wenn er keinen Spaß hat, dann wird es eine andere Lösung geben. Insofern super spannend. Und auch was du gerade beschrieben hast, in Dubai ist die Betreuung anders und es läuft einfach generell anders. Das ist auch meine Erfahrung generell im Ausland. Erstens hast du viel mehr Möglichkeiten und viel mehr Konzepte, die du dir aussuchen kannst als hier. Und dann ist einfach auch deine Flexibilität viel größer. Also du musst dich nicht in so einen Vertrag drängen, den die Kita vorgibt, wo einfach nur eine Betreuungszeit auszuwählen ist von Zeit X, sondern du kannst sagen, wenn ich Lust habe, 2 Stunden zu buchen, buche ich 2. Und wenn ich aber in 3 Wochen feststelle, ich würde doch lieber gern 4 Stunden buchen, dann buchst halt 4. Also die geben dir natürlich auch mehr Flexibilität an die Hand, als es unser System hier zulässt. Insofern ist es, glaube ich, die richtige Entscheidung zu sagen, sich das einfach mal anzuschauen und offen zu bleiben. Aber jetzt hast du natürlich schon geteasert mit Dubai. Jetzt bin ich ja dadurch, dass ich lange in Shanghai gewohnt habe, super neugierig. Wie wird denn euer Leben so aussehen in Dubai? Also transferierst du einfach dein komplettes Business nach Dubai und sagst, okay, ich arbeite eh das meiste online und dann habe ich mit 2 Stunden Zeitverschiebung nach Dubai natürlich keinen Stress und mache alles wie vorher? Oder wird sich da nochmal was verändern?
Also dadurch, dass ich jetzt gelernt habe, dass ich ein digitaler Nomade bin, wird sich, glaube ich, gar nicht so viel verändern. Also ich brauche wirklich nicht nur meinen Laptop, sondern ich brauche mal meinen großen 27-Zoll-Monitor. Der steht schon in Dubai in unserer Wohnung und wartet auf mich. Dann kann ich eigentlich überall gut arbeiten. Und von daher wird sich, glaube ich, gar nicht so viel verändern. Wir haben da jetzt die Firma gegründet. Wir haben uns jetzt hier in Deutschland abgemeldet. Wir haben jetzt da einiges vor im Ausland und werden da wirklich viele große Schritte gehen, gerade so in den Bereichen passives Einkommen. Also ich bin im Network Marketing noch tätig und im Kryptobereich haben wir jetzt einiges uns in Dubai so angeeignet und investiert. Und wir wollen da jetzt einfach mal so ein bisschen diese große Visionsenergie schnuppern und diese krasse Geldenergie und diese Innovation auch der Stadt und dieser Fortschritt einfach. Das sind so Kleinigkeiten irgendwie, die mich da so faszinieren. Du hast irgendwie einen Autounfall oder jemand fährt dir irgendwie das Auto an und du kommst vom Einkaufen zurück und denkst so, was für ein Scheiß. Und dann kannst du den Schaden einfach in der App an die Polizei melden. Oder du hast halt eine App, wo du genau siehst, wie viel Strom verbrauchst du gerade, wie viel Wasser verbrauchst du gerade. Es ist super unkompliziert einfach mit dieser ganzen Digitalisierung. Also die sind da einfach so viele Schritte weiter. Und das ist ziemlich geil. Viele sagen ja so, ah, du, mein unterdrücktes Land und die Menschenrechte. Und ich immer so denke, ja, genau, weil die Menschenrechte in Deutschland gerade besser sind, so ungefähr. Und weil wir überhaupt ja immer mit dem Finger auf die Länder zeigen, wo wir selber noch nicht waren. Und natürlich läuft in jedem Land auch irgendwelche Dinge schief. Und ich würde auch gar nicht verleugnen, dass da nicht auch Dinge passieren, die nicht cool sind. Aber gleichzeitig passieren hier auch Dinge, die nicht cool sind. Und da machen wir mal gern so ein bisschen die Augen zu. Und das ist sehr spannend, weil Dubai definitiv nicht unsere Endstation bleiben wird. Wir haben da jetzt eine Wohnung bis nächstes Jahr Mai, also für ein Jahr gemietet, in einem sehr, sehr, sehr geilen Gated Community. Das wird bestimmt richtig cool, sich da auch auszutauschen mit anderen und damals so, das so zu schnuppern. Als wir das erste Mal da waren, waren wir so, boah, krass, ey, wenn man hier leben kann, wie krass ist das. Das ist so crazy. Und jetzt irgendwie haben wir da selber eine Wohnung und haben es noch gar nicht so umrissen. Und ja, das Spannende ist, glaube ich, dass wir aber gar nicht vorhaben, in Dubai zu bleiben, weil Dubai super geil ist, glaube ich, mal für ein Jahr, um da mal High Life zu machen. Aber Dubai ist nicht der Ort, an dem ich, glaube ich, sein möchte. Ich möchte schon die Ruhe, die Stille. Ich möchte irgendwo einen Acker, wo ich selber meine Sachen anpflanzen kann, wo ich irgendwie in der Nähe vom Wald bin. Wald ist ja sowas, das existiert ja gar nicht. Früchte, ja, werden importiert, Gemüse wird importiert, da wächst ja auch nichts. Alles, was da ist, ist künstlich angelegt. Das ist natürlich auch klimatechnisch natürlich immer so die Frage, es muss das denn überhaupt nicht sein, und dann natürlich auch viel Belastung hat, gehört natürlich auch zu einem Nachteil der Stadt. Aber ich will jetzt mal sagen, dass wir in Deutschland vermutlich nicht gerade besser sind mit den Dingen, die wir tun. Und da ist es so, dass wir schon, glaube ich, im Herzen diese Vollzeit-Hippies sind, die gern barfuß am Lagerfeuer rumtanzen und irgendwie auf Elektrofestivals gehen. Und das ist in Dubai halt vielleicht nicht ganz so einfach. Von daher machen wir das mal ein Jahr, weil das Interessante ist ja, man kann ja in Dubai leben und kann, oder man kann in Dubai gemeldet sein und in Dubai steuern quasi auch beziehen oder halt auch nicht beziehen, wenn man mit 0% versteuert. Und dazu musst du aber nicht in Dubai leben. Das heißt, du musst ja eigentlich nur ein Land finden, was diese Regelung nicht hat. Beispielsweise in Deutschland ist es ja so, du darfst 183 Tage im Jahr in Deutschland sein. Aber wenn du länger als diese Tage bist, dann wirst du hier versteuert. Das heißt, wir dürfen halt einfach, wir schauen jetzt so, dass wir nur 170 Tage im Jahr in Deutschland sind. Das heißt, wir haben hier auch keine Wohnung, wir haben hier kein Auto, das ist alles vererbt. Also wir dürfen keine Schlüsselgewalt haben, wir haben alles untervermietet oder abgemeldet und wollen es jetzt einfach mal gucken, wie es ist, in Dubai ein Jahr keine Steuern zu zahlen. Weil, es kommt ja schon wieder, also ich höre dann schon immer die Leute, die sagen, ja, aber wenn das jeder machen würde, unser Steuersystem. Und dann denke ich, ja, definitiv gerechtfertigt für jemanden, der nicht in dieser Situation ist, der so viel Steuern zu zahlen und der ganz viel Unterstützung vom Staat bekommt. Weil ich muss halt für mich so zurückrechnen, und das war eigentlich auch so ein krasser Eye-Opener. Ich bin jetzt seit 15 Jahren selbstständig, also ich habe wirklich mit 16 mein Unternehmen gegründet. Und das Ding ist, dass ich noch nie in meinem Leben etwas vom Staat bekommen habe. Also weder Elterngeld, noch Mutterschutz, noch irgendwie ein Zuschuss, noch Corona-Soforthilfe, noch am Anfang Gründungsbeitrag oder nichts, also wirklich nichts. Und das war für mich so der Punkt, wenn man eben immer mehr verdient und dann irgendwann, ich zahle sechsstellige Summen an Steuern im Jahr, wo ich mir halt schon denke, was würde passieren, wenn ich mal ein, zwei Jahre lang das, was ich sonst an Steuern zahlen würde, entweder meinem Team als Bonus ausschütte, das ist ein Plan, den wir machen, und gleichzeitig aber auch mir das Geld weglegen kann, um mir vielleicht davon dann irgendwo mal was zu kaufen. Und das war eigentlich auch so eine der Hauptgründe. Ich meine, ich wäre sonst, glaube ich, nie nach Dubai gekommen. Wir waren einfach im richtigen Moment dort und haben da die richtigen Leute getroffen, die dann diesen Weg auch so geebnet haben. Und ich mir so gedacht habe, okay, wenn ich es nicht mache, ist auch okay, aber wenn ich mache, ist vielleicht geil. Und ich habe mir immer gedacht, was ist der Worst Case, der jetzt passieren kann? Und für mich war das gar nicht zu scheitern oder zu zweifeln oder jemanden zu vermissen, weil ich habe ja gerade schon gesagt, ich entscheide mich gern um. Wir haben jetzt Juli, wir wollen im Oktober rüber. Wenn ich an Weihnachten dastehe und sage, ich will wieder nach Hause, alles ist scheiße, ich fliege halt wieder heim und vermiete die Wohnung über Airbnb. Also ich habe da auch keine Angst zu scheitern. Aber meine Worst Case-Vorstellung war an Silvester in meinen Ugg-Boots, die ich seit 5 Jahren habe, auf der Straße zu stehen, mit den Nachbarn sich so zuzuprosten und sich zu denken, scheiße, warum bin ich jetzt eigentlich nicht in Dubai? Und dieses Gefühl, was ich hatte, wieder in dieser Kleinstadt an Silvester mit den anderen dieses Feuerwerk zu sehen, habe ich mir gedacht, nee, ich will lieber in eine Stadt, wo das ganze Leben ein Feuerwerk ist, wo jeder sein Leben auch als Feuerwerk sieht, wo man Bock hat, einfach groß zu denken und groß zu träumen und wir machen das jetzt einfach mal. Und wir kriegen viel Gegenwind, viel Kritiker, viel Neid natürlich auch, viel, wie könnt ihr in so ein Land gehen und dann Dubai und die CO2-Bilanz und so egoistisch mit den Steuern. Und dann denke ich, ja, ist gerade auch mal geil, einfach in dieser Energie zu sein, zu sagen, wir machen was, wo viele Leute irgendwie so ein ganz großes Thema mit haben. Das hat ja mehr mit denen zu tun als mit uns. Und ich freue mich auf die Zeit. Wir haben da gar nicht so wirklich, glaube ich, wir haben gar keinen Plan. Wir haben so einen Kalender, wo sich alle Freunde eintragen dürfen, wann sie kommen. Und ich glaube, wir warten einfach mal ab, was passiert. In Dubai kann man sich sehr gut vernetzen. Es sind sehr viele Deutsche da, fast 90% Ausländer, was auch schon mal dieses urarabisches Land wieder ein bisschen, ja, die Macht so ein bisschen nimmt von so einer Aussage, weil 90% Ausländer aus allen möglichen Ländern, die halt alles so groß denken und träumen, da kommt einiges an Energie zusammen und ich glaube, da werden wir uns einfach so durchfließen lassen. Und natürlich immer wieder mal nach Deutschland kommen, immer mal wieder auch reisen. Wir wollen uns einige Inseln anschauen. Unser Traum ist es schon, dann irgendwie auf einer schönen Insel zu leben und ja, da einfach so unser Ding zu machen. Ich glaube, das würde uns auch gut gefallen. Aber wer weiß, wo sind schlecht? Vielleicht bin ich im Februar mit Drillingen schwanger, weiß ich ja nicht. Ne?
Und auch dann bist du in Dubai sicher nicht schlecht aufgehoben. Das ist das Schöne. Also ich kann ja nur aus meiner eigenen Erfahrung heraus sagen, eine Geburt in Shanghai gehabt zu haben, war ein unglaubliches Erlebnis, eine ganz andere Art von Unterstützung auch mitzunehmen, auch was so die Krankenhaussituation angeht. Das ist schon anders als hier in Deutschland. Deswegen habe ich mich auch bewusst hier in Deutschland entschieden, meine zweite Tochter im Geburtshaus zu kriegen, um nicht eine Erfahrung zu machen im Krankenhaus, wo ich sage, boah, in Shanghai war es so viel geiler. Und so habe ich zwei unterschiedliche Geburtserlebnisse gehabt, die beide grandios gut waren. Aber zu dem Thema Ausland und die Energie kann ich nur sagen, ich bin damals ja nach Shanghai gestartet, komplett ohne Plan. Ich bin dann dem Typen hinterher geflogen, mit dem war ich seit 2 Jahren zusammen, aber den kannte ich mehr oder weniger gar nicht und habe einfach nur diese Reißleine genutzt, aus meinem Leben in Deutschland auszubrechen, weil ich damals gemerkt habe, das, was ich mache, meine Karriere war am Höhepunkt, das war grandios, aber das war ich nicht mehr. Also das hat mich einfach nicht mehr erfüllt und ich hätte aber für mich selber nicht den Mut gehabt zu sagen, ich ziehe die Reißleine und kündige. Und so hat sich natürlich diese Reise ins Ausland als die ideale Chance ergeben, zu sagen, okay, ich teste das aus. Mein Worst Case wäre gewesen, ich bin ein Jahr ins Sabbatical gegangen, mein Arbeitgeber hätte mich nach einem Jahr zurückgenommen, ich hätte mir eine neue Wohnung gesucht, mein ganzes Geraffel und mein Auto habe ich zu meinen Eltern geschafft, habe gesagt, bitte kloppt euch das alles im Speicher, vielleicht brauche ich das bald wieder. Und im besten Fall eben nicht. Und so kam es dann auch. Wir hatten geplant, 2 Jahre zu bleiben. Aus 2 sind 3 geworden, aus 3 sind 5 geworden. Weil einfach diese Zeit grandios war und ich auch dieses Großstadtgefühl so aufgenommen habe in der Zeit. Also wie du sagst, ja, vielleicht kommt der Moment, wo dich der Wald einfach mehr interessiert als die High-Rise-Buildings. Und dann fliegst du halt nach Hause und sitzt 2 Stunden im Wald und atmest die Energie und sagst, ah nee, aber eigentlich finde ich jetzt aber das Leben im 28. Stock für den Moment auch gut. Und ich bin damals im Januar rübergeflogen und die Chinesen feiern ja im Februar Chinese New Year, auch mit Feuerwerk wie bei uns an Silvester und habe das erste Mal erlebt, wir haben damals im 28. Stock gewohnt in der Wohnung, dass direkt vor deinem Fenster diese Raketen aufplatzen. Also nicht, wie du das aus Deutschland kennst, unten am Boden zu stehen und nach oben zu gucken und da oben passiert irgendwo das Feuerwerk, sondern wirklich vor deinem Auge dieses Feuerwerk abknallen zu sehen. Und das war für mich so ein absoluter Gamechanger, mal das alles aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Nicht nur das Feuerwerk, sondern mal dein ganzes Leben und wirklich zu sagen, ich nehme jetzt alles mit an Energie, was ich aufsaugen kann. Und gerade diese Expat-Community, diese Ausländer, die alle in derselben Situation sitzen, du vernetzt dich so viel einfacher, du unterstützt dich auch viel mehr. Also auch so dieses, was du hier in Deutschland so krass beschreibst mit dem Neid. Oh, warum macht die das und darf die das und kann die das? Und das hast du halt da gar nicht, weil alle Leute im selben Boot sitzen und sagen, wir können nur voneinander profitieren und schauen, dass wir miteinander wachsen. Und diese grandiose Energie, die haben wir mitgenommen für uns und für die Zukunft und ich denke, das wird auch eine grandiose Zeit für euch werden. Insofern alles, alles Liebe. Auch der Henry wird ganz viel mitnehmen aus dieser Zeit. Ich sehe das an meinen Kindern. Das ist einfach auch für die einen anderen Grundstock zu setzen, neugierig zu sein für fremde Kulturen und für andere Sprachen und einfach auch für eine andere Art Leben. Dass ich denke, alles, was du den Kindern so früh mitgeben kannst, hilft ihnen auch für die Zukunft einfach ein offenerer Mensch zu werden.
Total voll. Also das glaube ich auch, da bin ich sehr gespannt, wie das auch natürlich mit den anderen Sprachen wird oder mit Kindern zu kommunizieren, die eine andere Sprache sprechen. Da bin ich schon sehr, sehr, sehr vorfreudig.
Die machen das. Die machen das sehr, sehr gut. Ohne ein Wort zu sprechen, können die sich sofort unterhalten. Weil die auch nicht diese Angst haben vor diesem, oh Gott, ich kann das nicht. Ja, das ist das Grandiose. Genau. Die gehen einfach offen aufeinander zu. Sehr schön. Ich danke dir ganz herzlich. Ich würde mit einer letzten Frage gern abschließen wollen. Und zwar, was gibst du denn meinen Hörerinnen da draußen mit als Fazit? So aus deinem Jahr Mama sein, zurückblickend in der Kombi als Selbstständige. Was ist so dein absoluter Top-Tipp, den du gern mitgeben willst?
Ich glaube, diesen Perfektionismus abzulegen, irgendwie alles perfekt machen zu wollen und immer irgendwie diesen Drang zu haben, irgendwie was erschaffen zu wollen, was aber irgendwie totale Illusion ist. Also ich glaube, wir stressen uns viel zu viel. Wir kaufen viel zu viel Zeug, was wir nicht brauchen. Wir denken viel zu viel, die Kinder bräuchten das und das. Wir glauben, wir bräuchten das und das. Wir lassen uns irgendwas einreden von irgendwelchen Leuten, was wir selbst nicht wollen. Ich merke irgendwie, dass der Henry viel lieber mit einer Klangschale und irgendwie einer Ölflasche spielt, als jetzt irgendwie mit dem buntesten Kinderspielzeug. Und immer, wenn ich ihm was kaufe, wo ich denke, boah, das ist jetzt voll geil für ihn, denkt er sich, oh, eine Sofaanleitung in einem A4-Papier, damit beschäftige ich mich jetzt mal eine Stunde. Also es ist irgendwie, dass wir oft so Konzepte haben, von denen wir glauben, dass sie funktionieren. Und wenn ich einen geil gepackten Rucksack habe mit den perfekten Gläschen, die ich schon vorher selber gekocht und eingefroren habe, mit meinem Flaschenwärmer dann da losziehe, dann bin ich irgendwie gut vorbereitet und dann bin ich irgendwie richtig und dann bin ich eine gute Mama. Und ich finde irgendwie so, du bist eigentlich immer eine gute Mama und du bist immer so gut, wie du dir selber auch erlaubst, gut zu sein. Und ich glaube, umso weiter wir weg von unserer Intuition gehen und immer etwas erfüllen wollen oder eine Bestätigung suchen, desto weniger sind wir erstens mit uns selbst und zweitens natürlich auch mit unserem Kind verbunden. Und das Leben darf leicht sein, das Leben darf auch mit Kind leicht sein. Aber wir haben manchmal sogar Angst sozusagen, nee, bei mir hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert und ach, eigentlich ist es immer noch total schön, weil dieses Mama-Sein heute mit so dieser zerzottelten, chaotischen Frau im Haushalt irgendwie in ihrem vollgestabberten T-Shirt verbunden wird und ich denke mir halt so, ja, mein T-Shirt ist auch manchmal vollgekotzt, aber ich habe dafür halt echt geile Unterwäsche drunter oder sowas, ja, wo ich mir denke, ich darf mich selber auch schön fühlen und heute Morgen war ich duschen und irgendwie bin dann, habe mich dann ins Gesicht eingecremt und dann dachte ich mir so, ich habe jetzt Bock auf rote Lippen und dann male ich mir einfach die Lippen rot an, einfach nur für mich und der Henry feiert total, wenn es in meinem Gesicht so was Knalliges ist und da einfach so auf diese Intuition zu hören und nicht so zu denken, ach, das darfst du jetzt doch nicht, oder ist ja voll übertrieben. Einfach das zu machen, was sich für dich gut anfühlt und bei dir zu bleiben, das hilft dir einfach automatisch mehr bei deinem Kind zu bleiben.
Sehr schön. Das ist ein ganz tolles Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Interview und ich kann sagen, alles Gute für dich, deine Familie, deine Zukunft und natürlich für die Zeit in Dubai, weil aus meiner Erfahrung wird das grandios.
Ich bin sehr gespannt und freue mich auf alles, was kommt. Ich werde dir berichten und danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen.
Ja, ich danke dir.